Hallo, lieber Franz Tejas Oleg.
Hallo
Herzlich
Barbara.
willkommen.
Hallo Barbara.
Wir sitzen an zwei unterschiedlichen Orten, ich in meinem Büro und du in unserer gemeinsamen Wohnung.
Genau.
Genau. Damit habe ich dich schon vorgestellt. Wir sind nicht nur seit 5 Jahren mit vielen Etappen gemeinsam auf dem Weg, sondern haben uns auch im vorigen Jahr entschlossen zu heiraten. Also, du bist mein Ehemann. Dann bist du darüber hinaus ein Mitstreiter bei Communio, aber auch mit deinen eigenen Sachen unterwegs. Und ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast für dieses Gespräch.
Ja, das hatten wir ja schon länger geplant und heute machen wir es jetzt endlich mal. Ja,
Genau.
freue mich auch.
Okay, also ich stelle dich vor als jemand, den ich kennengelernt habe vor 5 Jahren, als du kurz davor warst, nach Deutschland zurückzukehren, nach mehr als 30 Jahren im Ausland.
Ja, 38 Jahre, genau.
38 Jahre im Ausland und du hast im Ausland mal als Geschäftsmann gestartet und dann hast du einen schweren Autounfall gehabt, dann hat sich dein Leben völlig auf den Kopf gestellt und dann bist du durch die Welt gezogen, nicht nur in Australien lange gewesen, sondern auch in Südafrika, lange in Schottland und in Frankreich und hast deiner Leidenschaft Raum gegeben, mit Hilfe des Golfs Lebensschule zu praktizieren und weiterzugeben.
Genau.
Ja, so, ich würde gerne mit der Frage starten. Was hat dich daran dazu motiviert, zurückzukehren nach Deutschland nach so langer Zeit?
Ja, ich glaube, meine Seele hat schon immer danach verlangt. Ich habe mich nie als traditionellen Auswanderer gesehen und war auch, obwohl ich mich im Ausland sehr wohl gefühlt habe, hatte nie das Gefühl, wirklich eine Heimat dort zu haben. Und dieses Gefühl hat sich darin ausgedrückt, dass ich fast jedes Jahr in den 38 Jahren Deutschland besucht habe. Und unter anderem auch zweimal versucht habe, wieder hier Fuß zu fassen. Diese Versuche sind teilweise etwas dramatisch gescheitert. Aber ja, diese Sehnsucht war immer da und in den Jahren vor Corona wurde das immer stärker. Und dann kamen einige Anlässe dazu, unter anderem ein sehr verstärktes Bewusstsein über Kriegstrauma in Deutschland und was ich damit zu tun habe. Und ja, 2019 vor Corona, die Tatsache, dass wir beide uns getroffen hatten bei Thomas Hübel auf dem Festival, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben feststellte, dass es viele, viele Menschen in diesem Land gibt, die so ticken wie ich. Und das hatte ich vorher nie erfahren, nie bewusst erfahren.
Okay, das heißt, Deutschland zeigte sich dir ganz neu.
Ja.
Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne nochmal zurückgehen. Wie hast du denn Deutschland erlebt im Ausland? Also du warst in Australien vor allen Dingen.
Ja, ich war 13 Jahre in Australien, 8 Jahre insgesamt in Schottland, 4 Jahre dazwischen in Paris, verheiratet mit einer Französin und dann auch noch 12 Jahre in Südafrika.
Okay, und was war das Bild, das du von Deutschland in den Augen der dortigen Menschen wahrgenommen hast?
Ja, immer. Das Bild, was ich bekommen habe, war immer ein Bild des Respekts diesem Land gegenüber. So wie was alle kennen, Made in Germany war natürlich auch in Geschäftskreisen und in den technischen Ingenieurberufen groß angesehen und groß gefragt. Und ich habe auch persönlich in meinem ganzen Jahrzehnten der Bewusstseinserhöhung und der persönlichen Entwicklung sind mir eigentlich immer nur positive Erlebnisse geschehen, positive Beurteilungen von den Menschen im Ausland, eigentlich nie Kritik an meiner Person oder eine fehlende Wertschätzung, sondern immer nur eine respektvolle Annahme, mich als Deutscher und auch Integration. Ich bin auch sehr viel natürlich integriert gewesen in den lokalen sozialen Strukturen.
Das ist ja verblüffend, weil wir Deutsche haben ja eigentlich eher Schwierigkeiten mit unserer eigenen Geschichte und Identität. Du hast mal erzählt von einer Begegnung mit einer Deutschen in Paris. Willst du das mal wiedergeben? Das gibt vielleicht ein Schlaglicht auf das,
Ja.
was uns beschäftigt hier.
Ja. Also diese Thematik, als Deutscher nicht gut genug zu sein oder sich immer schuldig zu fühlen, lief mir schon mein ganzes Leben hinterher. Und es sind viele Ereignisse passiert, die mich an gerade die jüngere Geschichte erinnert haben. Das ist nicht von außen auf mich, also von anderen Menschen auf mich zugekommen, sondern wirklich durch Ereignisse in meinem Leben. Ich kann mich gut erinnern an die, als der Film Schindlers List herauskam. Da war ich, glaube ich, auch in Paris. Und dann bin ich zur Sorbonne gegangen und habe Französisch gelernt. Und in diesem Französischkurs waren dann auch zwei deutsche Au-pair-Mädchen. Das war so Anfang der 90er Jahre, 92, 93. Da waren zwei deutsche Au-pair-Mädchen in diesem Kurs und ich hatte in Australien auch meine Wurzeln wertschätzen gelernt, wo ich herkomme. Und so habe ich mich dann auch entsprechend dort geäußert in diesem Französischkurs, dass ich in Australien gelernt hätte, stolz auf meine Herkunft zu sein. Und da wurde ich doch extrem von diesen beiden jungen Frauen angegriffen und ausgeschrien und angeschrien, dass wir doch bitteschön als Deutsche sowas mit Sicherheit nicht sagen könnten. Wir mit unserer Geschichte könnten wir doch mit Sicherheit nicht stolz darauf sein, Deutsche zu sein. Und das war schon sehr, sehr krass, weil es war sehr laut und sehr aggressiv von diesen beiden jungen Frauen.
Das heißt, du hast einen Kontrast erlebt von der Wertschätzung, die von anderen, von Menschen aus anderen Nationen dir entgegengebracht wurde und das, was im eigenen Land als, ja, als Klima oder als Annahme über uns existiert. Und das ist dir dort bei den beiden Mädchen, bei den beiden jungen Frauen begegnet. Jetzt hast du mir erzählt, dass du nicht nur gekommen bist immer wieder nach Deutschland, sondern auch immer wieder nach kurzer Zeit wieder weggegangen bist, weil du etwas nicht ausgehalten hast. Was war denn das?
Ja, was war das? Das hatte auf der einen Seite familiäre Gründe, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, ich gehöre da nicht hin. Ich gehöre nicht dazu. Obwohl ich diese starke Sehnsucht hatte, dazu zu gehören. Ich bin ein großer Familienfreund, auch heute noch. Aber irgendwie habe ich immer innerlich das Gefühl gehabt, ich passe da nicht rein, ich gehöre da nicht hin. Und der Schmerz darüber hat mich dann immer wieder weitergetrieben oder beziehungsweise zurückgetrieben ins Ausland. Das war vielleicht nicht jedes Jahr so, aber insgesamt im Rückblick würde ich schon sagen, dass da war ein Schmerz, den ich nicht immer fühlen wollte, dem ich entgehen wollte. Das war das eine. Und das zweite, was auch immer wieder hochkam, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Ich glaube, das war ganz was Wichtiges für mich. Ich habe das als wenig liebevoll empfunden und als wenig sensitiv gegenüber dem Nächsten. Und Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war 2018. Da war ich dann war ich zu Besuch in Hamburg. Das war doch noch einige Jahre bevor ich die Entscheidung getroffen hatte, nach Deutschland zurückzukommen. Und da saß jemand in der U-Bahn in Hamburg mit einem Ausländer zusammen. Und ich weiß nicht mehr, wo dieser Zugewanderte herkam. Und dieser Hamburger unterhielt sich so unglaublich wertschätzend und fürsorglich mit diesem Einwanderer, dass ich nur gestaunt habe und eine Seite gesehen habe, die mich irgendwie bestätigt hat über die Stärken und die Tugenden der Menschen in diesem Land, die mich aber auch gleichzeitig eben überrascht hat, weil das nicht unbedingt immer in meinem Erfahrungsschatz drin war. Und ich weiß, dass ich damals da drin in der U-Bahn saß und dachte, dieses Land hat sich verändert. Positiv verändert.
Gut, es bleibt mir so ein bisschen der Atem stocken, weil wir ja 8 Jahre weiter sind und diese Freundlichkeit und diese Bereitschaft dem Fremden gegenüber nicht gerade zugenommen hat. Aber lass mich nochmal zurückkommen. Das heißt, du hast in der Fremde war keine wirkliche Heimat und in der Heimat war tendenziell eben die Fremde. Ja.
Ja.
So warst du irgendwie ein Wanderer zwischen unterschiedlichen Welten auf der Suche, wonach?
Ja, ich war mit Sicherheit auf der Suche. Wonach? Ich war auf der Suche nach einer Heimat in mir, glaube ich. Das war, glaube ich, so jetzt im Nachhinein, nach 6 Jahren zurück in Deutschland, würde ich schon sagen, dieser innere Frieden in mir, den habe ich irgendwie gesucht und mit Vorliebe dort, wo ich herkam. Und ich komme diesem Gefühl des inneren Friedens doch immer näher, habe ich das Gefühl.
Okay, das ist ein wunderschöner Bogen, aber wir gehen nochmal zurück, weil dieser wunderschöne Bogen, von dem wir hoffen, dass er sich weiterentwickelt, du bist ja dann zurückgekommen und hast, wenn ich das richtig wahrnehme, dieses Land als sehr fremd erlebt. Und
Oh
dann
ja.
bist du auch noch in die neuen Bundesländer gezogen.
Ja,
Irgendwann
genau. Genau, ja. Also
waren
ich
wir dann
meine.
auch beide in den neuen Bundesländern, weil wir hier eine spirituelle Gemeinschaft haben, bei der wir uns angesiedelt haben. Was war denn da mit dem Fremden im eigenen Land?
Ja, es war genauso fremd wie jedes andere Land, wo ich hingezogen bin. Also zumindest am Anfang. Also ich habe immer verglichen, ich komme in die neuen Bundesländer und das, was ich erfahren habe, war für mich so, als wenn ich damals in Südafrika in der Wildnis völlig abgelegenen, sehr verarmten schwarzen Township ankam und dort auch 7 Jahre gelebt habe. Sowas Ähnliches habe ich hier in den neuen Bundesländern in mir erlebt, weil ich war fremd, das Land war völlig fremd, ich hatte die Wende im Ausland erlebt und die Menschen waren fremd. Sie sprachen die gleiche Sprache, aber ich hatte wieder das Gefühl, dass ich hatte das Gefühl, dass ich Ausländer bin und gar nicht in meinem Land angekommen bin, sondern wieder eine neue Erfahrung in einem neuen Land. Und das war anfänglich schon sehr schwierig. Da kam dann natürlich Corona dazu. Und das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich, also mit Sicherheit ein Jahr hier verbracht habe oder vielleicht 2 Jahre, die ich im Nachhinein die schlimmsten meines Lebens bezeichne. Das war sehr, sehr schwierig. Und ich wäre gerne wieder ins Flugzeug gestiegen und irgendwo in den Süden abgedüst.
Ja. Gut, also ich sage jetzt mal, zum Glück hast du das nicht gemacht und es hat sich ja auch viel verändert. Du hast dann angefangen, das, was du im Ausland schon praktiziert hast, auch hier weiterzugeben. Also mit deiner großen Leidenschaft dem Golf. Du warst mal ein Golfer für Deutschland in deiner Jugend und diese Leidenschaft des Golfspiels hat sich erhalten, aber in einer völlig anderen Weise. Also nicht um einen Leistungssport im Konkurrenzkampf zu praktizieren, sondern um mit dem Golf etwas dem Menschen zu vermitteln, was vielleicht hilfreich ist. Und da sprichst du immer wieder davon, dass du Erfahrungen machst. Also du arbeitest mit älteren Menschen, die im Reha-Bereich, im Klinikbereich sind. Und du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen, vor allen Dingen im Moment. Und du sprichst immer wieder bei den älteren Menschen, dass du etwas erlebst, was du aus deiner eigenen Biografie gut kennst. Willst du das mal mit uns teilen?
Ja, ohne jetzt die Geschichte zu lang zu machen, ich habe Ende der 90er Jahre eine mystisch-magische Golftrainerstunde in Australien gehabt, von der ich glaubte, es wäre absoluter Blödsinn und der Mann, der mich trainiert hat, hätte keine Ahnung. Heraus kam eine lebensverändernde Erfahrung, wo ich mit totaler Leichtigkeit und Mühelosigkeit, dennoch mit voller Power diesen Golfschlag auf ein Ziel schlagen konnte und das nicht nur einmal, sondern siebenmal hintereinander. Diese Erfahrung des gleichzeitigen Loslassens mit dem gleichzeitigen volle Verantwortung und sich voll einbringen und voll in seine Potenziale reinzugehen, hat mein Leben verändert. So, und das habe ich dann über viele Jahre weitergegeben an junge Leute in Südafrika und auch in Schottland. Und jetzt in Deutschland, wie du richtig sagst, sowohl Klinik als auch Schule. Also in der Klinik ist es schon sehr krass, weil das sind natürlich Menschen, die orthopädisch irgendwo eine Herausforderung haben und glauben, sich gar nicht mehr bewegen zu können. Und da würde ich sagen, sind doch wirklich mindestens 9 von 10 Menschen so gestrickt, dass sie ihr Leben lang mit sehr viel Anstrengung, sehr viel Mühe, sehr viel Last, sehr viel Schuld manchmal, ihr Leben irgendwie gestaltet und auch irgendwie gemeistert haben, aber inzwischen natürlich mit den entsprechenden gesundheitlichen Folgen. Und es fließen auch immer wieder mal Tränen von diesen Menschen, die sind also so zwischen 50 und 85. Und es fließen immer mal wieder Tränen in der Realisation, wie diese Teilnehmer sich selber in ihrem Leben behandelt haben. Das heißt also, wenig fürsorglich und wenig selbstachtend, wirklich. Das ist also immer wieder das Gleiche mit den älteren Menschen. Und bei den jungen Menschen
Lass
ist
mich
das
eben kurz bei den Älteren bleiben. Bei den älteren Menschen, du sprichst ja immer wieder von Druck.
richtig, ja.
Ja, also dass da ein innerer Druck ist, mit dem die Menschen nicht wirklich klarkommen. Kannst du das mal versuchen, ein bisschen deutlicher zu machen? Du bringst das auch gerne mit etwas in Verbindung, was du in Deutschland sehr viel mehr erlebst als in anderen Ländern, in denen du gewesen bist.
Ja, ich glaube, da ist irgendwas in unserer Psyche, was diesen Druck immer wieder kreiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht darauf zurückgeht, dass wir glauben, wir werden nicht gut genug oder wir würden uns in irgendeiner Weise schuldig fühlen für die Ereignisse des letzten Jahrhunderts. Und das äußert sich in diesem unglaublichen Bestreben, immer wieder was zu erreichen, immer wieder was schaffen zu müssen. Wir sind so zielorientiert, so resultatorientiert, dass wir völlig vergessen, dass es sich doch letztendlich um ein Spiel handelt. Das Leben als Spiel zu nehmen und zu leben. Stattdessen gehen wir in diesen Leistungsstress. Und das sehe ich ja, oder das können wir ja überall sehen, nicht nur im Beruf, in der Arbeitswelt, auch wie wir miteinander häufig umgehen oder wie wir unsere Freizeit gestalten, von einer Aktivität in die nächste oder was jetzt viel bei den jungen Menschen passiert, wo die Eltern sie ja von einer Aktivität in die nächste kutschieren müssen. Und jetzt in den Schulen natürlich. Also was,
Moment, lass
ja.
uns mit den Schulen, lass uns da noch warten. Also, weil da gibt es
Okay.
ja, also die Menschen haben sich ja sehr verändert. Ist das, was du da beschreibst, typisch für die Generationenkohorte, zu der wir beide gehören? Also ist das etwas, was sehr stark in der deutschen Sozialis in der, im, in Deutschland ansozialisiert worden ist, wenn du es vergleichst mit anderen Ländern? Also Frage, ist das generationenspezifisch? Ist es deutschlandspezifisch? Kannst du das irgendwie, hast du dazu irgendwie ein Bild?
Es ist unsere Generation sicherlich sehr stark, in meiner Erfahrung fast ohne Ausnahme. Aber ich denke schon, dass sich das Schritt für Schritt verändert hat in den danach folgenden Generationen. Ich glaube, die größte Problematik liegt jetzt eher in den Eltern der Schüler, die immer noch dieses Leistungsstreben und diesen Druck noch mitgebracht haben.
Und da hat es sich ja dann auch in den ganzen Strukturen verfestigt. Also wenn man so mal auf spezifische Merkmale in Deutschland achtet, also der große Perfektionismus im Ingenieurwesen, der so wahnsinnig zeitraubend und so wenig anpassungsfähig ist, oder das Ausmaß von Bürokratie, das wir heute haben, das sind ja wahrscheinlich Ausdrücke davon, dass man Sicherheit durch Perfektion und Leistung generiert.
Ja, klar. Ich glaube, ich meine, im Ausland, jeder im Ausland, den ich getroffen habe, der darüber redet, kennt German Angst. Also die deutsche Angst. Im Ausland weiß man darüber, was man darunter versteht. Und ich finde, es ist sehr stark vertreten hier in meinem Heimatland, aber wir wollen es häufig gar nicht wahrhaben. Und mit dieser Angst kommen natürlich Verhaltensweisen, es zu kontrollieren. Und mit dieser Kontrolle, glaube ich, kommen diese Dinge rein, die du gerade erwähnst, wie Perfektionismus und Aushängeschilder, sich an irgendwo hinzuhängen. Ich habe das geschafft, ich habe dieses geschafft, ich bin fantastischer Golfer, fantastischer Skiläufer, ich bin fantastischer, was weiß ich, Betriebswirt, Geschäftsmann, Jurist. Es muss alles immer nur das Beste sein und immer das Streben nach etwas Besserem. Und ich habe immer so das Gefühl, wir überschreiten da häufig eine Grenze, über die viele im Ausland achtsamer sind für sich selber. Also ich sage es mal extrem, das Extrembeispiel ist vielleicht Afrika. Zumindest habe ich dort die andere Seite kennengelernt. Wenn man weiß, wie Afrikaner sich bewegen, wenn die Trommeln gehört werden, dann weiß man vielleicht, wovon ich spreche. Diese Fluidität, diese Flüssigkeit, mit dem Fluss, mit dem Leben mitzugehen, ist dort extrem ausgeprägt. Und bei uns ist eben extrem die Zielerreichung, die Resultatfokussierung ausgeprägt. Eine ideale Welt würde vielleicht beides irgendwie zusammenbringen wollen. Und ja, damit beschäftige ich mich halt
Okay, und das
momentan.
versuchst du mit dem Golfschlag ein Stück weit miteinander zu einer guten Synthese zu bringen. Nun, bei den Kindern heute kommst du ja mit etwas ganz anderem in Kontakt, was du immer wieder berichtest. Da ist es weniger diese Blockade in der Anstrengung als etwas anderes. Was beobachtest du da?
Ja, es ist einfach, die Unruhe dieser Kinder ist schon frappierend. Und es ist also für viele wirklich schwierig, überhaupt mal für ein paar Sekunden mit dem Werkzeug, mit dem ich arbeite, am Golfball zu stehen und durchzuatmen. Das ist für viele sehr schwierig, aber schwierig vor allem, weil sie es nicht, glaube ich, nicht anders gewohnt sind. Sie bekommen diese ganze Hektik und das stressvolle Leben vorgespiegelt und machen es dann nach mit den Beschäftigungen, mit denen sie sich okkupieren. Und Der Schuss geht meines Erachtens häufig nach hinten los. Ich mache die Erfahrung, dass die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, wenig ausgebildet ist, aber wenn sie mal angetriggert wird, sofort da ist. Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass die jungen Menschen, sobald sie ein bisschen geführt werden in diese Richtung, sehr schnell reagieren und sehr schnell merken, oh, das geht ja auch ganz anders.
Ich meine, die Herausforderung für die jungen Menschen ist angesichts der kompletten Mediatisierung von allen Wahrnehmungen ist natürlich ungeheuer. Also
Klar.
dieses ständige Zucken von Bildern und von Impulsen und Informationen ist natürlich einer Konzentration oder Fokussierung extrem abträglich. Und
Genau.
was brauchen die Kinder? Was brauchen sie?
Ja, ich glaube, sie brauchen Verbundenheit. Sie brauchen eine Beziehungsperson, auf die sie sich beziehen können, wo sie hingehen können, wo sie ihre Sorgen besprechen können oder auch loswerden können. Fast so wie so ein menschlicher Avatar. Kein digitaler Avatar, sondern tatsächlich ein menschlicher Mentor, ein menschlicher Avatar. Ich war gerade auf der Bildungsmesse, auf der Didakta und fand das schon sehr überraschend. Da gibt es natürlich viele, viele tolle Produkte und neue Stände, aber es geht doch sehr viel immer wieder um eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit unserer Kinder.
Also
Immer
wieder
wieder.
Druck, immer
Immer
wieder Druck.
wieder. Und ob das nun mit KI ist, digital ist, es geht immer wieder, wie kriege ich besser, intelligentere, besser funktionierende junge Menschen in die Gesellschaft. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es nicht darum geht, die Menschen zu optimieren, sondern es geht darum, den jungen Leuten wieder einen Halt zu geben, eine Verbundenheit zu geben. Vielleicht ein ganz schönes Beispiel, ganz kürzlich. Einer meiner Schüler, mit denen ich arbeite, ist 15 Jahre alt und ist völlig präsent, zentriert, überlegt, mit guten Kommentaren, was seine Mitschüler angeht. Und einfach da. Und kürzlich traf ich seine Mutter und sagte, ihr Sohn ist so wunderbar präsent, das ist eine Freude, ihn in der Gruppe zu haben. Da sagt sie, ja, der hat auch kein Handy. Und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Kann das tatsächlich der Unterschied so stark sein zwischen einem Schüler, der kein Handy hat und einem Schüler, der außerhalb der Schule immer wieder sich berieseln lässt. Und vielleicht ist die Antwort dazwischen, die Lösung ist eben, liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber dass die Digitalisierung über Social Media und Handybenutzung einen riesen Einfluss hat auf die Kinder, ist, glaube ich, ohne Zweifel inzwischen für alle, die am Bildungswesen beteiligt sind.
Ich meine, in diesem Fall mit dem 15-Jährigen ist auch zu vermuten, dass die Familie etwas noch gibt, was vielleicht in anderen Familien nicht mehr da ist, nämlich wirklich Verbundenheit und Beziehung. Und du hast ja erzählt, dass auf der Didakta ein Professor berichtet hat, dass die Schule der Zukunft nicht mehr eine Schule ist wie bisher, sondern es muss eine Schule sein, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, in der Beziehung und Bezogenheit wirklich im Vordergrund steht, damit die Kinder sich überhaupt entwickeln und entfalten können, weil sie sich sonst völlig fremd sind. Wir brauchen ja eine Resonanz, wir brauchen ja ein Gegenüber, damit wir uns selbst erleben können.
Ja, richtig. Das waren einige sehr interessante Vorträge, die ich da gehört habe. Und dieser Professor eben geht rein von den demografischen Statistiken davon aus, dass es immer mehr in diese Richtung gehen wird. Das heißt, die Schule wird immer mehr, soll immer mehr zum Ersatz des Familienkontextes werden. Und das belegt er mit allen möglichen Zahlen. Und daraus ergibt sich natürlich eine multifunktionelle Anforderung an die Schulen, die im Moment noch gar nicht bedient werden können.
Ja, das geht ja in Richtung Stadtvereinzelung und kognitive Entwicklung geht es in Richtung auf Kooperation und Verbundenheit und Beziehung und Beziehungslernen.
Richtig, ja.
So, jetzt sind wir, wenn man den großen Stimmen zuhört, sind wir in einer globalen Phase, in der diese entsetzlichen Krisen, die wir im Moment haben, Zeichen eines Überganges sind von einer Zeit, in der die Individualisierung und die Mentalisierung, also das starke Kopforientierung, immer mehr Überhand genommen hat und jetzt an ihr Ende gekommen ist, weil sie nicht mehr funktioniert. Und die Konkurrenzkämpfe sozusagen sich verwandeln müssen, transformieren müssen in eine Fähigkeit zur Kooperation und zur Beziehung. Und was ist so, wenn du jetzt hinguckst und du bist ja auch unterwegs, auch mit mir, mit dem Versuch, die Generationen miteinander in ein Gespräch zu bringen. Was würdest du empfehlen? Wie können wir diese Verbundenheit zwischen den Menschen und auch zwischen den Generationen wieder stärken?
Ja. Auf der Didakta, auf der Messe gehörte ich zu einem Stand von der Helga Bräuninger Stiftung, der hieß Die Kraft des Wir. Also da bist du schon, glaube ich, hast du schon die Richtung angesprochen, die notwendig ist. Und ja, ich glaube wirklich, dass diese Kraft des Wirs da ist. Sie liegt ganz knapp unter der Oberfläche und der Deckel wird im Moment noch ein bisschen zugehalten von den Leistungsanforderungen, die wir uns geben oder die wir den Kindern geben. Das heißt, immer mehr und immer höher und immer weiter. Und wir glauben, dass damit die Problematik gelöst wird. Das wird natürlich auch noch verstärkt durch die Einstellung, lieber ich auf Nummer eins, Platz Nummer eins, als der Nächste. Und da ist schon richtig, da denke ich auch, müssen wir in eine Transformation reinkommen, wo es eben nicht um ich und ich der Größte und ich die besten Zensuren und ich Zahnmedizin studieren, sondern in ein Wir kommen, in ein Bewusstsein darüber, dass wir eine Funktion haben, warum wir hier sind, warum wir überhaupt auf diesem Planeten existieren. Und ich kenne das aus anderen Ländern, wo sehr darauf getrimmt wird, dass die Kinder und die Schüler eine Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, hinzuschauen, wie wir das stärken können, wie wir dieses Wir-Gefühl, diese Gemeinschaft, die Verbundenheit untereinander, wie wir das stärken können, statt dies doch sehr elitäre Konkurrenzdenken. Und ich, wenn ich eins noch mal sagen, noch mal herausstreichen darf, ich stelle immer wieder fest, dass diese Fähigkeit bei den Kindern sehr stark ausgeprägt ist. Die Empathiefähigkeit und mit dem Herz zu denken und zu fühlen, was den anderen betrifft, ist da. Sie ist da. Aber wir müssen sie fördern und wir müssen sie wertschätzen und wir müssen hingehen, dass das eine Tugend ist, mit der man das Leben wunderbar gestalten kann.
Das finde ich großartig, wie du das gerade versuchst, lebendig werden zu lassen. Ich möchte es gerne noch mal kontrastieren mit dem, was vielleicht zu vermeiden ist. Es gibt ja sowas wie eine Fürsorgementalität. Wir haben das Wissen, die Älteren, ja, wir haben das Wissen, wie es zu sein hat. Und wir zeigen euch, wie der Weg ist. Und ihr passt euch bitte an. Und ja, wir wollen ja nur euer Bestes. So. Das andere wäre die Verweigerung der Jugend, sich überhaupt mit den Älteren zu beschäftigen. Es gibt ja Kulturen, die eine viel größere Wertschätzung und viel größere Durchlässigkeit haben in dem Kontakt zwischen Jung und Alt. Bei uns gibt es ja eigentlich einen tiefen Graben zwischen Jung und Alt. Also die Jugendlichen wollen ja mit den Alten nichts mehr zu tun haben. Ich habe von einem aus meinem Familienumfeld gehört, eben mit euren Rentenplänen oder mit euch, euren Rentnerambitionen will ich nichts zu tun haben. So. Das heißt, es gibt einen richtigen Gap, es gibt eine richtige Lücke. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel von Margit Rasfeld und ihren wunderbaren Initiativen im schulischen Bereich, wo eben Projekte Verantwortung gemacht werden, wo man wechselseitig Verantwortung übernimmt. Ja? Also, oder bei dem Evangelischen Schulzentrum in Bad Düben, mit dem wir in Kontakt sind. Die Kinder bringen den Älteren bei, wie man mit einem Handy umgeht, weil sie das besser beherrschen als die Älteren. Und die Älteren können mal vielleicht, und da sind wir noch gar nicht, mit ihren Erfahrungen die Kinderherzen auch teilhaben lassen an dem, was sie erlebt haben, ohne zu sagen, damals war alles besser oder so ist es gewesen und passt euch gefälligst besser an. Also mit anderen Worten, so etwas wie einen Raum öffnen, wo man sich begegnet, aber auf Augenhöhe, trotz des Altersunterschiedes und trotz des Unterschiedes in dem Erfahrungsraum, den man da hat. Findest du das einen wichtigen Weg?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Jugend ist immer die in der nächsten Phase, den nächsten 10, 20 Jahren dran ist und die Dinge in die Hand nimmt. Von daher ist es grundsätzlich natürlich der richtige Schritt. Ich glaube, was jetzt so ein bisschen dazu kommt, ist, dass wir uns in derartig großen Transformationsbewegungen befinden. Die ganze Welt zeigt uns, dass sich alles verändert und wir Alten, sage ich mal, sicherlich auch unsere Herausforderungen haben, uns da entsprechend anzupassen und
Ja.
nicht an dem, und nicht an dem Alten festzuhalten. Für mich ist, was du sagst, völlig klar, das Neue kommt und das Neue kommt durch die jungen Leute, nicht mehr durch uns. Aber wir können.
Oder vielleicht, wenn wir miteinander in Resonanz sind,
Genau.
können wir voneinander lernen und das Neue, das
Genau.
Gute aus dem Alten erhalten und das Offensein für das Neue.
Genau. Aber da, also wir müssen dann natürlich erstmal müssen wir Alten erstmal offen sein für das Neue, so wie du es richtig sagst. Wir müssen es tolerieren, dass sich die Dinge verändern. Und dann ist es doch meines Erachtens unsere Aufgabe, die Jugend dahin zu stärken, dass die merken, mein Gott, ich kann ja was.
Ja,
Ich
und
kann ja wirklich was verändern. Eines dieser magischen Worte, was ja ständig kursiert, ist ja Selbstwirksamkeit. Mit dem, was wir im Moment noch machen, mit dem leistungsorientierten Drucksystem, befreien wir die Kinder nicht in eine Welt, in der sie sich ausdrücken können und kreativ werden können und ihre Potenziale umsetzen können, sondern wir halten den Deckel drauf. Und damit müssen wir aufhören. Und wenn wir Alten irgendwie unterstützen können, dann sollten wir das mit diesem Wissen tun, dass so wahnsinnig viel Weisheit und Kreativität und Gestaltungsmöglichkeit in den jungen Leuten steckt. Wenn ich meine Kurse in der orthopädischen Klinik mache, da beschäftige ich mich vornehmlich mit älteren Leuten, 50 Jahre plus. Und da ist natürlich immer wieder, ach ja, unsere Jugend. Und die wollen ja nicht mehr und die können ja nicht mehr und so weiter. Und sie sind langweilig und lazy und so weiter, sind an nichts mehr interessiert. Das Gegenteil ist der Fall. Die sind an sehr vielen Dingen interessiert, nur anders. Und sie möchten mit Sicherheit ihre Welt nicht mehr so gestalten, wie unsere Generation das gemacht hat, die dann eben mit 60, 70, 80 Jahren in der Orthopädie hängt und alle möglichen Wehwehchen hat. Das wollen die, glaube ich, nicht mehr. Und das kann ich gut verstehen, wenn die eine doch sehr, meines Erachtens doch sehr kranke Gesellschaft sehen, dass das die Zukunft ist für die jungen Leute, wenn sie mal 60, 70, 80 Jahre alt sind, da sagen die nein. Das kann ich gut verstehen.
Mir kommt in den Sinn eine Formulierung von Bernie Glassman-Roshi, das ist ein Zen-Meister, ein verstorbener Zen-Meister, der sprach von not knowing, bearing witness, loving action. Zu Deutsch, ich weiß nicht, was ist. Ich habe sozusagen einen offenen Anfängergeist. Ich bin offen. Dann das nächste, also not knowing, offener Geist. Dann bearing witness, also Zeuge sein. Ich bezeuge das, was ich höre, was ich wahrnehme. Also du jetzt zum Beispiel bezeugst, was du wahrnimmst bei den Kindern. Ja? Loving action wäre dann, was daraus resultiert. Kann es sein, dass wir, wenn wir diesen Anfängergeist, diesen offenen Geist leben, etwas entdecken an Möglichkeiten, an Gestaltungsmöglichkeiten, an Wirksamkeitsmöglichkeiten, die uns verschlossen sind, wenn wir diesen offenen Geist gar nicht haben und bezeugen, wenn wir das irgendwo erleben, aber auch wenn es irgendwo stockt. Wir bezeugen es, wir nehmen es wahr und daraus dann unsere Handlungen und unser Denken und Fühlen inspirieren lassen. Das würde ich mir wünschen.
Ja, das wünsche ich mir auch, Barbara. Und ich glaube, für mich das Wort, das magische Wort, was du in den Mund genommen hast, ist inspirieren. Ich glaube, wir dürfen wieder dahin kommen, wo wir uns gegenseitig inspirieren. Also die jungen Leute können die alten Leute inspirieren, aber ganz genau auch umgekehrt, die alten Leute können die jungen Leute mit ihren Geschichten und ihren Erfahrungen inspirieren. Nicht um zu belehren, sondern um mal zu zeigen, was das Leben so bietet und
Mit allem treibt, was du so.
was das Leben so mit uns macht. Und
Ja.
das sind ja nicht alles nur schöne Geschichten, das sind
Ja.
ja auch schwierige Geschichten. Und
Ja.
meine Erfahrung ist, dass vor allem, gerade wenn es um schwierige Geschichten geht, die jungen Leute riesige Ohren haben und sich das anhören und auf einmal völlig präsent zuhören. Immer wieder. Immer wieder. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Qualität bei den jungen Menschen und macht mir natürlich auch viel Spaß.
Jetzt hast du ein magisches Wort noch für mich genannt, nämlich präsent. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben zum Thema Leichtigkeit. Und Leichtigkeit ist ja sozusagen das Gegenteil von Schwere. Und wenn wir aus der Schwere in die Leichtigkeit kommen wollen, brauchen wir, glaube ich, die Präsenz. Wir brauchen nicht das in der Vergangenheit hängen, nicht das in der Zukunft, die ja noch gar nicht da ist, uns aufhalten, sondern im Hier und Jetzt, in dem wirklichen Wahrnehmen, was hier jetzt da ist. Dann wird es, glaube ich, leicht, weil wir dann nicht mehr diese Gedankenschwere haben. Und das ist das spielerische Element, das dann vielleicht auch zum Tragen kommt. Wollen wir uns das wünschen in diesen Krisenzeiten?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, nicht umsonst, es ist ja ein Trend in den Schulen auch zu verspüren in Richtung Achtsamkeit und Reflexionsfähigkeit über das, was im Moment stattfindet. Das ist sicherlich, also ich spüre das schon an den Schulen. Aber ich glaube, das ist eine Lebensfähigkeit, die ganz, ganz wichtig sein wird in der Zukunft, vielleicht die wichtigste überhaupt, dass wir mit all dem, was um uns herum passiert, präsent und für mich und andere achtsam bleiben können, damit wir nicht noch mehr obendrauf setzen, was sowieso schon im Moment zumindest am Brennen ist. Das würde ich mir auch wünschen, dass diese Achtsamkeit in den Schulen sehr gepflegt wird.
Den
Sowohl
Bund,
bei Schülern als auch bei Lehrern. Aber es
als
ist,
auch bei Eltern.
als auch bei uns, klar.
Ja.
Und ich muss auch dazu sagen, das, was ich häufig erlebe mit der Hektik und dem Stress und dem Druck, der in und um die Schule herum zu spüren ist, ist es schwierig.
Okay, sagen wir, es ist eine
Es
Herausforderung.
ist eine
Wie gehen
Herausforderung.
wir liebend mit dir um?
Genau.
Danke, lieber Franz Tejas, und wir verabschieden uns jetzt und sehen uns bald wieder.
Genau.
Okay.
Das ist heute Abend. Danke, Barbara.
Danke.
Ciao.